zusammen zu einer weiteren Folge von «Schau mal». Ich bin heute mit dem Moski am Mic. Moski.
Joe Tommy.
Du bist ready. Yes.
Ich bin ready.
Wir haben uns ja gesagt, wir möchten gerne nicht nur Monologe, sondern Dialoge führen. Darum haben wir heute auch Filme, die wir natürlich zusammen können besprechen und werden besprechen auf dem Tapet. Und ich glaube, das ist auch richtig gut so, finde ich. Ich denke, das wird interessant.
Genau, wir haben ein paar Sachen, die wir vor allem schon so ein bisschen von länger her gesehen haben, gell? Respektive jetzt im Streaming gelandet sind. Und also nicht im Kino, außer zwei, wo wir aber eben gleich wieder auch nicht zusammen haben gesehen, gell?
Ja, das gibt es halt auch nach wie vor, dass wir halt nicht alles zusammen schauen oder können schauen, synchron. Und darum steigen wir, glaube ich, gerade ein mit zwei, wo wir jeweils nicht haben gesehen, soweit ich weiss von dir.
Vom anderen, genau. Aber natürlich aktuell sein. Und darum haben wir gesagt, dass die werden wir gleich auch reinnehmen und euch darüber erzählen.
Genau.
Und ja, wo hast du gerade starten, Tommy?
Ich lege gerade los. Und ich habe mir gesagt, ich bin Kino, weil ich bin eigentlich so ein Franchise-Fan davon, von den alten Filmen, nämlich von «Die nackte Kanone». Natürlich vom Original, von den drei alten Teile, die sagen dir ja sicher auch noch etwas.
Ja, sicher, ja.
Die sind ja Kult und der Comedy drumherum ist auch Kult.
Absolut, absolut.
Also es wird heute noch viel, sogar noch Meme-Referenzen und. Es wird immer wieder Bezug genommen auf die...
Sie sind ja jetzt auch auf Social Media vor allem durch die Decke gegangen, oder so quasi auf Vorbereitung zum neuen Film. Hast all die alten Szenen... auf Insta oder so
genau.
Gesehen, wenn du dort mal draufgeklickt hast, genau, köstlich gewesen.
Ja, und eben nichtsdestotrotz, die Spoof-Filme, oder? Das ist ja eben Ende 80er ist die nackte Kanone gewesen und dann Anfangs 90er hat es natürlich noch andere Auskopplungen gegeben, wie Hotshot, Scary Movie und auch die Spoof-Filme, wie man sie ja genannt hat. Also das sind ja so Parodien auf andere Movies oder nimmt Bezug und voll Schabernack und Ulk, der besser, der weniger, aber ja, jetzt sind wir da bei der nackten Kanone, die bekommt da eigentlich, ja, man kann es nicht anders sagen, es ist ein Remake und gleichzeitig auch eine Slapstick-Fortsetzung von der Naked Gun und sie haben sich gesagt, nehmen wir doch mal einfach ein paar bekannte Hollywood-Grössen, also im Anführungszeichen, einmal vom Bekanntheitsgrad, nämlich der Liam Neeson und Pamela Anderson in der Hauptrolle als Protagonisten, oder? Wie hast du das aufgefasst, dass sie sich da entschieden haben für so ein Cast?
Ja, also du bist auch ein bisschen erstaunt über die Nominierungen da von diesen Schauspielern und Schauspielerinnen. Aber ja, das ist ja immer... Ich finde das ja grundsätzlich auch gut, probiert man sich mal an einem neuen Genre, wo man vielleicht noch nicht so drin ist, jetzt gegen das Schauspieler oder Schauspielerin. Das ist ja immer gut, oder? Also nicht die Schauspieler, die da im ewig das Gleiche spielen, ihre gleiche quasi Rolle haben. Und ja, von dem her... Bin ich gespannt, was du jetzt über die zwei vor allem zu erzählen hast, wie sie sich da geschlagen haben.
Ja, also sie sind ja mittlerweile scheint ein Bärli geworden. Man hat es da in Hollywood ein bisschen gemunkelt und gehört, dass sie sich bei den Dreharbeiten sind näher gekommen.
Ob es dann gleich nicht nur ein PR-Stunt war oder so,
weiss man nicht so genau. Nein, okay. Aber im Moment scheint es nicht der Fall zu sein. Also irgendetwas ist dort im Busch zwischen den zwei, dem Lime und der... genau, ihre, Pamela, sorry. Und genau, ja, wie ist das gelöst? Also sie nehmen natürlich Referenz und Bezug, weil er ist ja der Sohn vom alten Drabin, also vom Detective, wo dann der nicht anders als der Leslie Nielsen gespielt hat. Und es ist eigentlich so ein bisschen gleich in gleich, oder? Und dann ist ja die Priscilla Presley neben ihm gesehen, wo immer der da so ein bisschen die ulkige Szene ziehen haben mit Pamela. Und es geht eigentlich gleich weiter, oder? Es ist wieder so eine Ermittlung und so ein gieriger Tech-Mogul, der sich da etwas zu nutzen will machen und eigentlich so ein bisschen ja, die Herrschaft an sich reissen. Also wirklich sehr eine klassische Story, aber nennen natürlich wieder Bezug auf den Naked Gun und alles das, was es ein bisschen ausgemacht hat, eben so die Crime-Comedy-Klatsch-Klamauk-Sache, oder? Und ich finde, in kleinen Teilen funktioniert es sogar. Selbst wenn jetzt, wie du hast gesagt, oder Liam Neeson ist ja immer bekannt für die Rache-Action-Filme. Das ist so seine 0815 hart drauf, Killing Vibes und so, die er hat. Und jetzt hier macht er einen so ein bisschen auf ulkig. Und man kauft es ihm teilweise ab. Also er hat es relativ okay gemacht, sage ich jetzt mal. Er hat sich gut aus der Affäre gezogen. Aber am Ende vom Tag ist zum Beispiel ein Nebendarsteller, nämlich der Paul Walter Hauser, der spielt auch noch einen Detective, aber einfach so neben ihm in einer Nebenrolle. Und er ist so ein bisschen die pummelige Ulknudel, die er macht. Das merkt man, dort steht ihm das besser, weil der ist auch so veranlagt, oder? Der Walter Hauser, der Schauspieler, der das eigentlich auch ausstrahlt. Und der Liam Neeson strahlt das nicht immer aus. Nichtsdestotrotz finde ich, sind sicher ein paar Szenen drin, die so ein bisschen die Remember-Feelings, oder? Auf das spekulieren sie ja auch, oder? Im Grossen und Ganzen. Also, dass all die kultnackte Kanonenfilme super haben gefunden, irgendwie wieder Bezug können drauf. Und
halt so klassisch, oder wie jetzt all die Remakes, oder ja, weißt du, wo man wieder vorholt, oder? Von den 80er Jahren. Ja, das ist ja jetzt nicht der erste Film, der das so macht, oder? Wo, nee. Ja, so ein bisschen halt an den Kult oder an die Nostalgie tut drücken, oder? Die Knöpfe, die braucht es halt einfach, oder?
Ja, wie du aber sagst, oder? An den Kult, wo das hat, den Status, den die alten Comedy-Filme hat. Und ich glaube, sie sind auch ein bisschen auf der Findung, auf der Suche nach wieder guter Comedy und wollen das so ein bisschen kitten, dass man jetzt wahrscheinlich eben so Remakes macht von Sachen, die früher haben funktioniert, in diesen Spoof-Movies. Und es kommt noch mehr Teilen dran her, muss ich für mich auch sagen. Ich bin aus dem Kino, habe mich okay unterhalten gefühlt und ich würde ihm da jetzt sagen, ich würde ihm knappe 3 Kanonen geben. Also er ist für mich wirklich eigentlich schaubar gewesen. Er ist lockere Unterhaltung, eine sinnfreie Story und mehr gibt er nicht. Aber er kommt niemals an das Original her. Und ich glaube, das ist nicht mal verblendet. Das ist einfach auch, weil es ganz wenige implementierte so Comedy-Slapstick-Elemente hat, die früher zu Half. Also ich habe gerade erst wieder, wie du hast gesagt, im Internet ist man dann wieder drauf gestossen und es ist eigentlich schon viel frecher gewesen. Also das Original von der Naked Gun ist einfach noch einfach viel intensiver und gröber und krasser. Also all die Kultfilme nicht haben gesehen, sie sind wirklich zum Lachen. Ich glaube, sie sind ja relativ gut gealtert. Sogar in gewissen Szenen habe ich auch heute mich wieder verwünscht, wo man immer noch drüber lachen kann, oder? Findest du auch, oder?
Mir natürlich schon, aber ich glaube, man muss das schon ein bisschen anders anschauen. Das wäre eigentlich noch gut, oder, wenn wir da eine Stimme hätten, wo zum Beispiel jetzt die alten Filme nicht kennt und jetzt wieder neu tut bewerten, weißt du, so aus dieser Sicht von den Jungen, die sagen, ja, wie funktioniert jetzt der Humor oder eben nicht, oder? Das ist ja schon ein bisschen, eben, wir haben sicher so ein bisschen Nostalgie-Vibes, die dort mitschwingen. Und ich glaube, das hat sich ja in der Gesellschaft halt der Humor schon verändert, oder? Mit erstens, auf was lacht man oder auf was zielt man ab, oder? Obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, bei der Naked Gun, die eigentlich, weißt du, wie einen guten Humor gehabt, der sich nicht auf irgendwie eine Minderheit oder so haben, lustig gemacht, oder? Wo du sagst, eben, es hat die viel Jokes sind eigentlich da gut gealtert, oder? Wenn man das anschaut. Und wie neutral sein, oder? Eben nicht der Humor auf irgendjemandem, eben auf einer Minderheit oder sonst irgendwie sich über jemanden auslösen, oder?
Nein, ich glaube eben auch, gewisse jüngere Leute können dem sogar manchmal etwas angewinnen. Klar, Humor ist auch dynamisch, wie du sagst, auch in der Neuzeit vielleicht und so. Aber es gibt, glaube ich, gewisse Comedy- oder Komödie-Elemente, die einfach gut funktionieren. Und ich habe das Gefühl, Absolut, die alten Filme haben das wirklich echt gehabt. Wo man einfach so einen allgemeinen Schwank und einen Spass hat gehabt und Comedy-Vibes, die heute wahrscheinlich eben zum Teil sogar bei jüngerem Publikum gleich noch könnten funktionieren.
Aber wie du sagst, oder, die sind ja rar geworden, so die Comedy-Humor-Filme, oder? Ja. Wo eben so in den 80er, 90er Jahren, ja, wo sie ja dann zu Haufen gegeben, vielleicht auch zu viel, oder? Und jetzt hat man das lang nicht gemacht und jetzt kommen die, ja, hoffentlich vielleicht wieder ein bisschen auf. Also ich glaube, es würde sage mal, dem Film oder im Kino so gut tun, oder wenn wieder verschiedenste Genres da abdeckt werden, oder? Aber wir haben ja heute jetzt ganz verschiedene Genres, oder, wo wir da so ein bisschen drauf einkommen.
Genau, und du gibst ein Stichwort verschiedene Genres. Und ich glaube, du hast etwas in einem ganz anderen Genre nämlich noch gesehen, wo wir jetzt
absolut können. Genau, das ist schon ein aktueller Film, respektive könnt ihr nicht so im Streaming schauen, den habe ich nicht im Kino gesehen, die Assessment. Und hier sind wir in einer utopischen Welt, wo eigentlich auch die Ressourcen knapp sind, weil sie wie vom Klimawandel ja, alles zerstört ist. Oder? Und dort ist ein Paar gespielt, also die Mia, gespielt von der Elisabeth Olsen, wo die Frau ist vom Arjan, gespielt vom Himesh Patel, und die möchte gerne ein Kind haben. Und jetzt in dieser Zukunftswelt, wo wir hier innen sind, da kann man das nicht einfach so machen, sondern man muss die Erlaubnis vom Staat bekommen, eben gerade weil die Ressourcen knapp sind, und darum müssen sie sich da an einem Assessment unterziehen. Und dort kommt die Virginia, gespielt von der Alicia Vikander, näher zu ihnen hei und sie haben einfach 7 Tage so wie einen Test, oder, wo sie da jetzt dem unterzogen werden. Und Alicia Vikander wohnt näher die 7 Tage die Woche bei ihnen und tut sich näher so ein bisschen eben testen und bewerten, ob sie geeignet sind, am Schluss für ein Kind zu bekommen oder eben nicht. Das ist eigentlich so die Ausgangslage. Das tut mal schon spannend, oder? Findest du nicht,
Tommy? Das, die Dystopie, Science Fiction, auch Psychologie, wo dort sicher auch das Drama. Also ich spüre da so gewisse Vibes. Also eben Beziehungs-
also es hat nicht eigentlich wirklich einen riesen Science Fiction Aspekt jetzt drin. Also klar, man merkt, dass sie irgendwo in der Zukunft, wo ihr Haus hat, irgendwie das ist, siehst du keine Felder oder fast nichts. Es ist alles so ein bisschen sehr karge und rohe Landschaft. Aber sonst hat es nicht irgendwie ein Raumschiff oder so. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich weiss nicht wann, in der Zukunft.
Also es ist auch mehr so als Kammerspiel verordnet. Also es dreht sich auch wahrscheinlich sehr um die Protagonisten, wie ich jetzt die verstanden habe, oder? Dass das
absolut, sehe die 3 Personen, die da vor allem im Mittelpunkt drin sind. Es hat ganz wenig weitere Charaktere. Also sie kommen dann einmal wie wieder Besuch eingeladen und die Eltern kommen noch von diesen Personen. Und es ist ein anderer Besuch, der zu ihnen heimkommt. Dort, es hat schon ein paar andere Figuren dabei, aber eigentlich im Grossen und Ganzen durch den Film durch sind eigentlich die 3, die da zusammenspielen. Und die, ja, ich habe das eigentlich auch als gute Ausgangslage empfunden. Interessant, das weiterzuverfolgen. Und ja, es hat dann irgendwie nicht ganz funktioniert. Das kann ich schon so ein bisschen vorwegnehmen. Also auch die Tests, wo sie sich da unterzogen werden, das ist irgendwie, weißt du, die Prüfungen, die sie dann da bekommen quasi, das ist, wiederholt sich dann zum Teil auch so ein bisschen. Und dort hätte ich mir so ein bisschen mehr Abwechslung, weißt, auch gewünscht. Vom Drehbuch her, aber auch, wie sie sich müssen machen. Und auch das Verhalten zum Teil von diesen Figuren oder von diesen angehenden Eltern habe ich mir manchmal ein bisschen fragen. Gut, klar, wenn du selber Eltern bist, schaust du es vielleicht aus einem anderen Aspekt an, also wenn du es eben noch nicht bist. Aber es hat dann gleich so ein bisschen ja, fragwürdige Entscheidungen gegeben, die die Figuren haben getroffen haben. Und ja, darum ist das dann nicht ganz so aufgegangen. Oder es hat sich so ein bisschen, ob Figuren oder die Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich so ein bisschen wie bemüht angefühlt, weißt du, im Ganzen. Also sie machen das nicht wie schlecht, aber es ist so ein bisschen wie erzwungen gewesen. Das
okay. Hat natürlich also so in der Dramaturgie, wie sie geactet haben gegenübereinander, also jetzt in der Gefühlswelt.
Ja, genau. Es ist das nicht so ganz natürlich wie übergekommen, oder?
Okay.
Gut, ja, ich kann es sagen, so Prüfungssituation bist du vielleicht ein bisschen mehr angespannt als sonst, aber es hat dort, ich glaube, es hat dort so ein bisschen mehr Harmonie, oder? Ja, es ist echt so ein bisschen wie erzwungen gewesen, hat mich gedacht, oder?
Okay. Also würdest du dem eine bedingte Empfehlung aussprechen, jetzt, was du im Rating verorten?
Ja, ich habe, also jetzt, wenn wir jetzt die Schulnoten würden nehmen, wenn wir jetzt hier ja beim Bewertungsschema sind, dann sagen wir, dann wäre es ja 6, sonst haben wir ja immer 5 Sterne, dann wäre es ja jetzt 6 und dann würde ich irgendwie so ein 3,5 bis knapp genügend
geben.
So. So. Ja, also ich glaube, wir haben es dann auch schnell wieder vergessen, auch die Auflösung dann am Schluss wird so ein bisschen wie, ja, es eskaliert so ein bisschen und es wird so weit zu wenig so um das noch umgemacht, um den Schluss. Also es ist dann sehr abrupt.
Also hat sie dort nochmal müssen nachhocken und nachher studieren in der Ausführung vom Film. Aber voilà,
das Assessment im Film hat da auch nicht ganz gelangt. Also,
okay.
Aber also wir machen jetzt auch nichts falsch, wenn man jetzt den Film schaut, oder? Also das dann schon auch nicht.
Ja, genau. Jetzt kommen wir ja strikt zu etwas, wo wir, oder du besser gesagt, ich habe es ja schon ein bisschen länger gesehen, den Film. Und bin dort sogar recht früh in Kino gegangen. Du hast dir jetzt den noch im Nachgang gegönnt. Ich habe hier bei Schaumal auch schon drüber geredet gehabt, genau. Über einen heiß diskutierten Film. Ich glaube, hat auch bei gewissen Leuten sicher sehr viel Interesse ausgelöst. Wir reden ja über Heldin. Und er ist glaube ich, recht durch die Medienlandschaft auch jetzt. Irgendwie ist er ja sogar noch ins Oscar-Rennen geschickt worden, der Film.
Genau, wird er jetzt von den Schweizern wird er ins Oscar-Rennen geschickt. In die Vorauswahl quasi. Und das hat es ja jetzt schon ein Zeitchen nicht mehr gegeben. Ich habe gelesen, der Wolkenbruch sei der letzte Film, wo die Schweizer offiziell so ins Oscar-Rennen reingeschickt haben. Und ja, das ist jetzt mit Heldin, haben wir da wieder einen Vertreter. Und es wäre schon mal gut, oder, wenn der zum Beispiel in die Nominationen reinkäme. Das wäre schon recht cool. Und ich glaube, das kann man ja vorwegnehmen, ist jetzt auch, glaub, nicht so ein Geheimnis, wenn er in die Oscar-Nominationen oder in das Rennen reingeht, dass er wahrscheinlich ja nicht so schlecht ist, oder der Film.
Ja, absolut. Also ich finde da, wir haben ja eine Schweizer Regisseurin, die das Ganze inszeniert und auch geschrieben hat, nämlich Petra Boydina Wolpe. Und dort in der Hauptrolle die Leonie Benesch, die Floria spielt, Lind, in diesem Spital. Oder? Und es ist ja auch so ein bisschen eben das Ganze mit dieser Pflege und so. Und der Strudel, du wirst ja so reinkatapultiert, gerade ihre Schicht, wo sie dann reinkommt. Und dann ist dort eben gerade so der Personalmangel und so. Und dann baut sich ja das langsam immer stetig weiter auf. Der Stress mit den Patienten, wird man dem gerecht? Eben die Themen zwischenmenschlich und so. Also, ja, also ich habe das relativ...
Wir verfolgen ja einfach eine Nachtschicht oder eine Abendschicht, oder, von dieser Pflegefachfrau, eben gespielt von der Leonie Benesch, wo wir ja eben das wie hautnah mitbekommen, ohne dass es eigentlich ein Doku ist, aber es kommt gleich so sehr authentisch und wirklich, weißt wie über, dass du das Gefühl hast, das könnte genau so sein. Obwohl sie, weißt, relativ viel verschiedene Szenen oder Szenerien reinpacken, weißt was alles könnte passieren, aber es wirkt gleich nicht wie überladen oder künstlich. Oder von den Problemen, die sie dann hat. Oder wie ist das dir dort gegangen?
Nein, also grösstenteils habe ich schon relativ, glaube ich, authentisch, insofern, dass man das von aussen, also ich arbeite ja nicht in der Pflege, aber wie man es so erlebt, die Pflege, oder wenn man so selber mal
dort vor... Aber ich habe das zum Teil eben auch gelesen oder auch gehört, dass es sehr realistisch ist, oder von eben Leuten, die im Spital arbeiten, dass das eigentlich wie gut abgebildet ist.
Es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, wo man sagt, wo jetzt vielleicht im Film ein bisschen das Drehbuch noch ein bisschen Spannung hat reinbringen. Ich nenne da nur ein Beispiel von einer Uhr, oder, wo jetzt im Plot irgendwann mal eine größere Rolle spielt. Und dort vielleicht teilweise, kann man sagen, hat man das so gemacht? Kann sein, mal sein, mal nicht sein. Aber das sind so Nuancen, sage ich jetzt mal, oder? Ob es jetzt eben von dieser Authentizität. Und Aber insgesamt entwickelt sich hier für mich ein gutes Stimmungsbild, wie eben die Leute in der Pflege, und das ist eben wirklich ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, also eben, wie gut wird man gepflegt, wer kann uns überhaupt noch pflegen und so. Und eben der Stress, den die Leute haben in der Pflege, die Pflegefachfrauen und Männer und alles das, ist glaube ich, recht gut abgebildet. Und auch so die Message, hey, bezüglich der Nachsicht oder auch dem Effort, den die Leute müssen leisten, sprich auch diesen Dynamiken. Also, wie ist das da bei dir
gewesen? Absolut, ja. Und ich finde auch die Reaktion oder, von den anderen Leuten, also von den Patienten und Patientinnen oder den Angehörigen, oder, dort haben sie auch ja wie alles drin, oder, die eben dankbar sind und die ja eben kein Verständnis haben, oder, dass man jetzt länger muss warten muss, weil zu wenig Leute rum sind. Und der Spagat, weißt, haben sie auch wie gut gezeigt, oder, wo da ist und wo ich auch eigentlich so würde sagen, dass das auch echt ist, oder, jetzt im Spital. Aber ich glaube auch, wir als Gesellschaft, also ich meine, in der Pflege oder im Spital ist sicher das Problem ja da, Fachkräftemangel, aber es gibt es ja auch in anderen Bereichen, oder, und ich glaube, wir müssen auch als Gesellschaft ja mit dem langsam dann immer mehr können umgehen, oder, dass man eben länger muss warten beim Einkauf oder wo auch immer das ist, oder in einem Restaurant, weil es einfach zu wenig Leute rum hat, oder? Mhm. Und jetzt hier ist es natürlich, im Restaurant ist das ja vielleicht nicht so schlimm, oder? Wenn es ein bisschen später ist, aber natürlich im Spital hat das ja ganz andere Auswirkungen der unter Umständen, oder? Und das zeigt eigentlich, wie finde ich den Film noch gut, weißt, dass er so ein bisschen wie den Finger auf hat, ohne dass er ihn wirklich auf hat, weißt, so im, was sie meinen.
Nicht auf künstlich, also er macht auch nicht irgendeinen komischen Sprung von Dramaturgie oder so, sondern einen nahbaren. Und Leonie Benesch, eben, wo die Pflegefachfrau, die Heldin spielt, in dem Sinn, muss man schon sagen, sie spielt das auch authentisch für mich. Also oder die Wechsel, oder, die man immer sieht, von mal läuft es gerade gut und dann läuft es wieder nicht gut und dann muss sie sich unglaublich Mühe geben oder beherrschen. Und der emotional Wechsel, der da stattfindet, drinnen in dieser Schicht, oder, wird einem auch deutlich. Und eben auch die stetige Eskalation, dass man plötzlich überfordert ist und gar nicht mehr nachher mit all diesen Aufgaben, oder, die man jetzt muss wahrnehmen dort drinnen. Ich glaube, das Feeling kommt relativ gut, ohne dass man eben gross sonst etwas künstlich muss schmücken, sondern auf eine natürliche, auf eine natürliche Art.
Ja. Und die Leonie Benesch, oder, die trägt schon eigentlich schon den ganzen Film, oder, wie sie eben die ganze Schicht auch wie fast selber trägt, oder, trägt sie hier eigentlich den ganzen Film. Und er wird, oder fällt und geht natürlich schon auch mit ihr, oder, aber jetzt hier also steht das ja sehr gut, oder, also sie macht das super, dass absolut, das da gut überkommt, oder.
Also ich finde, er ist absolut gut schaugbar. Also, wenn man sich die Pflegekittel ausdrücken würde, bin ich schon fast, er grenzt für mich an 4,5. Also, ich bin dort schon ziemlich, ich finde es ein sehr gut gelungenes Werk. Also, für das schauspielerisch, Ausführung, thematisch natürlich auch, mal bin ich dabei.
Absolut. Ich bin da absolut bei dir, 4,5. Und könnte also gut schauen. Oder sehr gut schauen, respektive es ist schon fast ein bisschen Pflicht, finde ich. Weißt, wenn wir daheim schon mal, also jetzt auch aus Schweizer Sicht, oder? Also schon mal das, jetzt haben wir wieder mal einen guten Film. Letztes Mal habe ich geflucht, in der letzten Folge, oder mit dem Fiesta, und ich einen Schweizer Film nicht so toll gefunden. Und ja, jetzt haben wir da einen guten Schweizer Film, also unbedingt schauen. Und dann noch ein wichtiges Thema, wo man muss ansprechen, also umso mehr. Oder das könnt ihr machen auf Netflix oder sonst mieten, Video und Demand überall, geht 1,5 Stunden, also auch relativ schnell näher vorbei.
Ja, und jetzt kommen wir gerade eigentlich in eine gute Überleitung, können wir so sagen, oder Moski? Weil die Leonie Benesch...
Leonie Benesch zieht den Kittel ab, oder?
Ja, voilà. Und nimmt sich ein Mikrofon und ein Headset und schwingt über einen anderen Film, wobei der natürlich eher in einer Nebenrolle verortet, kann man so sagen, oder?
Genau. Aber auch mit Schweizer Bezug. Gell? Weil der Tim Fehlbaum hat einen Film gemacht, der Schweizer Regisseur. Und ist ebenfalls im Oscar-Rennen innen gsi letztes Jahr. Hat er leider nicht ganz gelangt. Aber nichtsdestotrotz hat er, ja, vielleicht ist das so ein bisschen ein Omen jetzt für Heldin, wer das gesehen. Aber hier eben auch wieder die Leonie Benesch mit im Rennen. Und um was geht's, Tommy?
Ja, wir reden hier von September 5, The Day Terror Went Live, also sprich kurz September 5. Es geht um die Olympischen Spiele 1972, wo dort Geiselnahme stattfindet vom israelischen Sportlerteam durch palästinensische Terroristen. Es war real life gewesen, also respektive, das hat so stattgefunden bei den Olympischen Spielen. Und jetzt haben sie das hier mehr aus Sicht von einem amerikanischen Fernsehteam festgehalten. Also ein Reporter-Team, das das erste Mal global, weltweit dort eigentlich die ganze Olympische Spiele übertragen will. Und dann kommt die Geiselnahme dort dazwischen, an dem 5. September in Berlin, in Deutschland, wo das stattfindet. Und ja, ich glaube, der Film, weil es ja dort mit dem Palästina-Israel ist, wir gehen da auch glaub, gar nicht erst auf politische Ebene ein, weil der Film macht das eigentlich auch
aber
nicht.
Wieder genau, ist aber wieder hochaktuell.
Genau, hochemotional.
Wo dann natürlich eben der Konflikt auch schon gebrodelt hat. Oder? Genau. Aber politisch gehen wir jetzt eigentlich nicht darauf ein, und das macht der Film auch nicht, sondern er tut eigentlich wirklich sehr, ja, fast schon ein bisschen dokumässig, wenn man so will, oder das wiedergeben, aber eben aus Sicht von dem Fernseh- und Presseteam, oder was dort ein bisschen ist abgegangen, oder wie die mit dem sind umgegangen.
Was einfach gerade mir ist aufgefallen, so am Film, am Look and Feel, ist natürlich die Authentizität von 1972, also mit diesen Kamera, man merkt gerade, hey, die haben da nicht irgendwelche High-End-Videokamera mit irgendwelchen digitalen Sachen und so, völlig unvernetzt, oder? Alles noch sehr analog und auch Kamera, riesige Türme, die sie da rumschleppen und Spulen und Sachen und mir wird dort schon gerade so direkt in das Zeitalter auch reinkatapultiert vom Anfang von diesen Fernsehübertragungen. Oder?
Und ich habe das auch, das muss ich sagen, ich habe das hochspannend gefunden, auch das zu verfolgen, oder ja, wie das dann zumal ist zu und her gegangen. Also ich kann euch ein paar Beispiele geben, ohne dass das irgendwie gespoilert ist. Oder? Die haben ja die Filmrollen müssen wie hin und her tragen immer, oder? Weil die Filmrolle irgendwann ist abgelaufen gewesen. Und dann hat man müssen nachrüsten, oder? Und gleichzeitig, weil das ja nicht direkt wie übertragen wird, oder? Ist jetzt einer immer hin und her gelaufen, hat die Filmrollen ins Studio gebracht und die haben sie dort müssen anschauen und dann wie das Material ja zusammenschneiden und aufbereiten für dann erst zu senden, oder? Weil es ja nicht direkt gesendet ist worden. Und ja, all so Sachen, oder die Untertitel, oder die Einblendungen, wer das redet, oder, ist einfach eine Frau, die dann bei der Kamera vor so Buchstaben her hat, oder herklebt, genau. Oder, und genau all so Sachen, die ich wirklich extrem spannend habe gefunden, jetzt mal abgesehen vom Drama, das sich abspielt, auch das wie mitzubekommen, oder, das Zeitzeugnis im Sinn von der Stand der Technik von 1972.
Absolut, der Aspekt fällt einem sofort ein, ins Auge, oder? Das andere natürlich eben plotwise, das Fernsehteam, oder, wo die grosse, fast auch ein bisschen Sensation gespürt, weil sie jetzt da, natürlich auch wollen, die Aufnahmen von diesen Terroristen, von dieser Geiselnahme liefern, und eben sie schleusen dort auch, in das Sportlerdorf auch ihre, Leute einnehmen, für das zu filmen und so. Und sie sind ja so ein bisschen auf dem, Trip, hier ist etwas Sensationelles am Laufen, also wir müssen so übertragen, oder? Sie sind so ein bisschen, auf eine Art, fast ein bisschen gehypt, wenn man es jetzt böse will, sagen und wittern hier die grosse Story, oder? Eben gerade mit dem, dass sie dann auch können übertragen, indirekt und so, aber
es ist ja auch das erste Mal, also genau. Wo überhaupt so etwas ist live im Fernsehen übertragen worden. Am Bildschirm daheim, genau. Oder? Also, das hat es vorher eigentlich noch gar nicht gegeben. Und das kommt schon alles wie mit über. Und sie fighten ja noch, oder? Es ist ja eigentlich wie das Sportredaktion-Team, wo ja das dann wie überträgt. Aber das News-Team wäre ja eigentlich zuständig für das. Die sind aber nicht vor Ort, oder? Und dort gibt es auch so wie den Machtkampf. Ja, wer darf jetzt was wie übertragen oder kommt die Sendezeit über oder eben nicht? Und das ist auch sehr spannend, oder? Wie sie dort mit dem umgehen.
Absolut, oder? Es hat dann mehrere eben, wie du sagst, der Kampf von wegen, was wollen wir senden, was können wir überhaupt senden. Sie merken dann später im Laufe der Geschichte auch ein bisschen, dass sie schon fast auch ein bisschen zu Komplizen werden in der Übertragung, oder? Weil natürlich eben, sie merken irgendwann an einem Punkt, dass die Terroristen das auch mitbekommen, also sogar auch fernsehbildermässig, oder? Und dass sie dort eigentlich ihnen auch helfen, eine Plattform zu bekommen. Mhm. Und dort fährt dann also das Ganze.
Genau, die Verantwortung sind sie sich eben schon bewusst oder werden sich langsam bewusst. Mhm. Oder sie diskutieren auch, ja, wenn da jetzt etwas wirklich passiert, etwas ernsthaft, oder dürfen wir das senden, oder? Dass wenn jetzt jemand erschossen würde werden, oder? Ja, wie gehen wir mit dem um? Also auch diese Thematiken müssen sie mit dem umgehen, oder? Und das ist, wie du sagst, werden all die verschiedenen Ebenen werden wie gezeigt, oder?
Und ich finde das eigentlich auch relativ gut gelöst. Auch jetzt mit dem Redaktionsteam, und auch schauspielerisch, oder wie sie sich dann gegenseitig auseinandersetzen. Ein Punkt ist noch das, bezüglich dem Ton, oder? Weil es ja die deutschen Elemente hat, wirkt es vielleicht in der englischen Tonspur noch ein bisschen realistischer, weil dort wird ja auch wieder gewechselt zwischen natürlich im Englischen und dann die Deutsch sprechen, sprechen dann auch das Deutsch und dann tut man dort ein bisschen plotwise geschuldet und man kann ganz gut auf Deutsch synchronisiert schauen. Es ist einfach so ein bisschen, als Zeitdokument wäre es noch authentischer, so müssen wir es vielleicht sagen.
Genau, und Leonie Benesti spielt eigentlich hier wie, sie ist ja so eine Assistentin in diesem Redaktionsteam innen, aber sie wird dann vor allem als Dolmetscherin eingesetzt, oder zwischen dem englischen Team und oder der deutschen oder der deutschen Nachrichten, der Polizei natürlich auch, oder wo sie, dass sie das wie kann übersetzen und als Dolmetscherin oder Vermittlerin auch sogar dort wie stattfindet. Oder so wie ihre Rolle innen. Und nachher ist noch der John Magaro, oder wo eigentlich so als in die Rolle, also so als Junge wie in die, wie sagen wir dem, Regiechef oder so, reinkommt, oder, wo er eigentlich ja bestimmt schlussendlich, dass der wirklich ausgestrahlt wird oder eben nicht, oder. Und eigentlich gegenüber einem erfahrenen Chef oder, wie sagt man, einfach so Koordinator, der das eigentlich sonst gemacht hat. Oder?
Ja, genau. Ein Produzent.
Und ich habe einfach auch noch, vielleicht auch sehr spannend gefunden, die ganze Thriller-Geschichte, weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, mir ist das, also ich habe das gewusst, dass das mal passiert ist, aber wie und was das überhaupt dort passiert ist, näher alles und wie es ausgeht, das habe ich alles nicht gewusst und das würde ich jetzt auch nicht erzählen, weil ihr das nicht wisst, ihr das nicht irgendwo nachgelesen habt, weil es ja schon relativ lang her und sind wir ja noch nicht auf der Welt gewesen. Das habe ich eigentlich auch spannend gefunden, eigentlich nochmal mitzuverfolgen, ja, was ist da überhaupt alles passiert, oder?
Also jetzt, spoilerfrei erzählt, oder? Es wird ihnen dann eben im Laufe des Plots, ohne den zu verraten, schon bewusst, was sie da auch Fehler begangen haben und so und sie merken dann, aus der Sensation werden auch gewisse Schuldgefühle oder respektive eine Ernüchterung macht sich gross breit, oder?
Absolut, ja.
Und das finde ich dann auch stark am Film, wo man zuerst merkt, hey, da ist ein bisschen Sensationsjournalismus am Anfang, wo man fast ein bisschen spürt, oder? Was sie wollen. Und dann merken sie, nein, oh, jetzt ist es eins drüber, das können wir, das hätten wir oder anders sollen machen oder vielleicht nicht so. Und sie sind einfach ein bisschen ernüchtert worden, wegen dem Ausgang von dem Ganzen. Und
wie viel das dann zumal so war oder nicht, das wissen wir nicht. Aber vielleicht ist es ja auch bewusst so ein bisschen so reingespielt an die heutige Medialandschaft. Oder für das so ein bisschen, dass sich dort vielleicht auch die einen oder anderen wieder ein bisschen bewusst werden, was sie eigentlich da für eine Verantwortung haben, genau. Oder die Medien.
Absolut, da bin ich bei dir. Also es spielt auch in den Zeitgeist rein, oder? Wo überall Lifetime und man will wirklich alles ins letzte Detail übertragen und so. Und plötzlich merkt man dann eben, dass sich das alles ein bisschen verselbstständigt drumherum, oder? Und es ist auch so der Weckruf, den sie vielleicht in die heutige Zeit geben vom Journalismus, oder? Ist denn das alles, wo man sendet und so wertvoll, oder muss man es, oder ist es dann auch in dem Sinn reell, oder sind es ja zum Teil Falschmeldungen, die Konsequenzen haben können. Und. Also auf dieser Ebene finde ich es wirklich interessant. Und noch nachgeschoben, das Drama hat natürlich dann auch weltweite Konsequenzen, sprich aber auch in Deutschland grosse gehabt. Nämlich, man kann das hier auch anfügen, sie haben dann eigentlich auch das Sondereinsatzkommando, GSG 9 ist dann gebildet worden und das SEK, das hat es dann zumal nicht gegeben. Also für Geiselnahme, und das merkt man im Film an, hat man sich noch gar nicht so richtig vorbereitet auf der Polizeiseite. Mhm. Und das spürt man natürlich dann auch im Laufe des Films auch immer wie mehr. Also man war eigentlich auch überfordert gewesen, dort bei diesen
Olympischen Spielen. Oder? Es war auch die Frage, gewesen, gehen die Spiele weiter oder nicht? Oder? Brechen wir ab und was auch immer? Also das kommt so am Rand wie mit über. Und ist ja klar, dass dort, ich glaube, da wären wir heutzutage genauso überfordert, wie wir es wahrscheinlich dann noch waren.
Genau. Ja, wir kommen zu unserem Rating.
Wie viele Filmkamera geben wir da?
Ja, soll ich dir den Vortritt lassen? Ich tue galant auf dich verweisen. Was würdest du ihm geben?
Ja, ich bin bei 4 Filmkameras, weil ich es wirklich interessant gefunden habe, eben aus verschiedener Sicht oder so die Medienanfänge vom Live, Sensations-TV, aber eigentlich eben auch, was ist dort überhaupt alles passiert? Bei dieser Geiselnahme an diesen Olympischen Spielen. Ich habe so ein bisschen wie beides wirklich interessant gefunden und darum wirklich einen sehr sehenswerten Film.
Ja, ich glaube, ich ziehe eigentlich bei dir nachher. Oder weil ich bin eigentlich auch ein grosser Fan von geschichtlichen Sachen. Und für Leute, die jetzt zum Beispiel das nicht kennt haben, die Affiche um das Olympische Ding und auch die Kritikpunkte mit eben Journalismus und wie man mit dem umgeht und so. Das finde ich gut, die Prämisse. Es ist gut umgesetzt, auch schauspielerisch sehr stabil. Ich bin auch bei den 4 Kameras. Die kann man geben. Okay. Es ist wirklich gut gemacht.
Das ist doch gut. Und wenn ihr das könnt schauen, könnt ihr das überall machen, wo ihr Videos wollt mieten oder könnt mieten oder kaufen. Und er geht 94 Minuten. Also ist schon gut am Sonntagabend oder schon mal geschaut.
Ja, jetzt gehen wir ja auch, es geht zwar auch dort wieder ein bisschen so um Terrorismus auch in dem Sinn und wir steigen ein bei den Amateuren. Auch auf Streamingdiensten erhältlich, unter anderem auch bei Apple und so weiter, schon bereits zum Leihen vorhanden, ich glaube bei Disney Plus.
Auf Disney Plus, genau, ist auch, zum Streamen.
Genau. Ja, und die Regie geführt James Haves. Ja, und in den Hauptrollen haben wir dort unter anderem einen grossen Schauspieler, der Rami Malek, nämlich. Es hat dort auch in Nebenrollen der John Burnell oder der Lawrence Fishburne. Es hat weiter der Holt McKelly und. Also es hat relativ, doch recht ein breites Cast, oder? Der Amateur-Movie, kann man sagen.
Ja, finde ich schon, ja.
Ja, und um was geht's? Oder das ist ja, aber der Rami Malek verkörpert ja dort der Heller, ein Kryptograf, der vom CIA angestellt ist, also auch so ein kleiner Computerexperte. Und dann wird er ja Zeugen, wie seine Frau von Terroristen erschossen wird. Das ist so die Ausgangslage. Und dann fährt ja das Ganze an, dass er mit dem nicht schlagkommt, traumatisiert ist und dem will nachgehen und seine Frau eigentlich auch will rächen, respektive will die Urheber von diesen Terroristen dingfest machen, respektive ausfindig machen, wer die sind. Ja, Moski.
Genau, und er muss das wie so auf Eigenregie machen, weil sich sonst eigentlich auch vom CIA und so niemand wie will oder einfach auch darum kümmert, aus welchen Gründen auch immer, oder muss er das so ein bisschen aus Eigenregie machen. Und ja, so ein bisschen die, ich sage mal, das ist so ein bisschen 0815 Agenten-Thriller oder so ein bisschen auf einem Rachefeldzug, haben wir ja schon ein paar Mal so gesehen. Mm. Oder einfach so mal so die plumpe Ausgangslage, sage ich jetzt mal. Oder?
Ich werde jetzt schon fast frech, wir haben es auch schon besser gesehen. Also, es ist hier.
Nimmst du es gerade gesagt vor?
Nimm es gerade.
Es ist ein bisschen amateurhaft.
Es ist gerade ein bisschen amateur. Nein, also, es ist wirklich eine gute Überleitung zum Titel. Also, ich schätze den Rami Malek. Er hat wirklich auch gute Rollen, oder? Ich finde auch, in gut gecasteten Rollen funktioniert er. Er kann Schauspieler. Das möchte ich hier gerade vorwegnehmen. Aber irgendwie der Plot von der Amateur, wie du sagst, die Rache-Geschichte, und dann ist er da so ein Computerspezialist. Es ist ja noch ironisch, dass er eigentlich in der hochgelobten, guten, super gelobten Mr. Robot-Serie ja auch eigentlich so eine IT noch ein auf einem anderen Level und anders verortet, aber auch so ein IT-Spezialist ist, oder? Und, aber hier geht er so in eine Richtung für mich, wo er so sich militarisiert, kann man sagen, oder? In dieser Rache-Geschichte. Und das gefällt mir nicht. Mir wirkt das zu wenig authentisch. Also, dass er dort so ein Sondertraining, das können wir hier auch ein bisschen reliefen als Mikrospoiler, nennen macht. Und dass er dort so ein bisschen auf, nicht gerade Action, aber dass so einen nennen so aus sich rausbricht und das selber in die Hand nimmt. Also, ich habe dort einfach zu wenig authentisch, es wirkt für mich komisch,
ja,
in dieser Rolle.
Also ich habe das mir auch notiert, dass es ein bisschen allgemein, weißt du, ist so ein bisschen fad, das Ganze, ja, oder? Und ja, das irgendwie hat es schon ein bisschen mehr Lebendigkeit, weißt du, wie gebraucht im Ganzen, also auf beide Seiten, oder? Es ist so ein bisschen die Emotionen, die zum Teil ein bisschen fehlen, oder? Er ist ja immer noch so ein bisschen in diesem Twist oder Trauer, oder? Um seine Frau. Und dort hat es irgendwie so ein bisschen die Emotionen hat das irgendwie wie mehr ausspielen können. Also das ist sicher einerseits zum Drehbuch geschuldet, aber auch der Figur, so wie er sie spielt, oder? Und auf der anderen Seite ist es hier so ein bisschen ein Agenten-Thriller, da hat es auch noch so ein bisschen mehr Action von mir aus gesehen dürfen, verleiden, weißt du, so für den Genre, wo der Film drinnen sich bewegt. Und der hat so ein bisschen mehr Lebendigkeit gehabt im ganzen Innen. Und das ist genau das, was so ein bisschen so ein fehlt, oder? So ein bisschen die Würze noch, oder?
Das stimmt, da gibt er absolut recht. Aber die Ausgangslage, dass eben er so die Action übernehmen soll, als irgendwie IT-Spezialist, geht am Schluss dann nicht auf. Das ist ja dann eben wirklich auch wieder zu wenig. Mhm. Und ich glaube, dort ist eben der Plot in diesem Amateur-Business, weil eben eigentlich sollte die Rolle, die Action übernehmen, aber kann sie nie oder respektive einfach bedingt. Und das merkt man durch das Band im Film auch an. Und das ist so der Durchhänger, den man hat. Er kann sich nicht so verorten.
Die Prämisse geht nicht ganz so auf.
Nein, genau. Oder? Und das habe ich ein bisschen schade gefunden, weil, wie gesagt, er könnte mehr eben, und auch die Traumatisierung, oder, die wird nie richtig so ausgeführt. Also er einerseits hadert er ja mit dem, was passiert ist, aber nennen will er eigentlich auch eben die Rache aus. Es wirkt auch der zu wenig authentisch oder zu wenig dramatisch. Und irgendwie, der Film hat mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie du sagst, underguckt, oder? Also es plätschert so dahin und man denkt so, ja, naja. Und
absolut. Also ich muss jetzt sagen, das ist schon ein Zeitchen her, wo ich den habe geschaut. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich im Fall müssen nachlesen, was jetzt alles irgendwie passiert ist in diesem Film, oder? Und das sagt ja schon wie alles. Also ich habe es wie vergessen, oder? Weißt du, so ein bisschen, ja. Ich dachte, wie ist jetzt das überhaupt wieder wie zu Ende gegangen und Zeugs und so, oder? Ja, und das sieht eigentlich schon genug aus.
Ja.
Und, genau, aber irgendwie, also auch vor Wertung her, geben wir jetzt 3 Pistolen, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, was wir da nehmen. 3 halbpatzige Pistolen.
3 ungeladene Waffen.
Weißt du, machst du? Ja, 3 ungeladene. Ja, das ist eine gute Idee. 3 ungeladene Waffen. Und du machst schon wie nichts falsch. Weißt du, jetzt den Sonntagabend statt der Tatort schaust du den, okay, oder? Also, ja.
Also, ich bin da noch ein bisschen strenger. Ich gehe da ein bisschen härter noch mit ihm ins Gericht. Ich schreise ihm noch einen halben nachher, als ich finde. Da musst du schon nicht heranschauen. Also, ich bin der so ein bisschen, den musst du nicht gesehen haben. Nicht böse. Und
nein, musst du nicht gesehen haben.
Du musst er bringt nicht einen Mehrwert.
So wie du nicht jeden Tatort musst gesehen haben. Oder?
Voilà. Es ist eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage. Same, but same, different. Und genau. Ja, ich hoffe, wir sehen den Malik wieder in ganz anderen Rollen, noch besseren Drehbücher, weil ich halte ein grosses Stück von ihm eigentlich. We will see, sage ich.
We will see.
Genau.
Und gehen wir noch zu etwas ganz anderem, oder? Und ich weiss gar nicht, wie viele Leute das überhaupt von diesem Film irgendwie wie gehört haben, aufmerksam sind worden auf den. Er ist im Kino gelaufen in der Schweiz, wo nur kurz, aber natürlich auch völlig unter dem Radar. Und ist jetzt aber überall im Streaming, also überall einfach da bei den bekannten Streamingdiensten, könnt ihr ihn mieten. Und wir reden von Bird.
Ja, und du hast mich nämlich auf den Film wieder aufgelöpft, weil ich habe mal den Trailer gesehen von Bird. Das ist ein kleiner Underdog-Film, wie du sagst, ein britischer. Und du hast gesagt, hey, der Bird. Und dann habe ich wieder überlegt, ja, da wollte ich mal schauen. Und das hat mich doch dazu bewegt, mir den Film noch wieder reinzuziehen, respektive. Und ich sage so, es ist etwas drin. He? Wie ist das plot-wise, Moski? Von was reden wir da bei Bird?
Ja, wir verfolgen eigentlich die 12-jährige Bailey, die in ganz misslichen Verhältnissen in England wohnt. Und das ist die Tochter von Buck, gespielt von Barry Keoghan, der ja immer so ein bisschen spezielle Rollen auch hat. Und die leben einfach irgendwie so in einem Haus, wo ihnen gar nicht gehört, wo sie einfach, wie sagt man, das einfach wie übernommen haben, wo leerständig war, in misslichen Verhältnissen, haben kaum irgendwie Geld. Und Barry Keoghan als Vater hat er eine neue Freundin, also ist nicht mehr mit der Mutter eigentlich zusammen von der Bailey. Die lebt an einem anderen Ort, aber auch in völlig misslichen Verhältnissen, wo noch andere Kinder rum sind. Und der Barry Keoghan versucht da irgendwie so ein bisschen mit Drogen, als Drogendealer quasi, oder neue Drogen so weit zu machen, aus Fröschen irgendwie, genau. Irgendwie das dann zu verkaufen. Und sie sieht die Ausgangslage völlig krud, oder? Und auf jeden Fall ist dann die Bailey, ist da so ein bisschen draussen, geht da nicht so richtig in die Schule und lernt eben dann den Bird kennen, gespielt von Franz Rogowski. Und dort fällt eigentlich dann die Geschichte an. Und es ist so ein kleines, ja, fast ein kleines, modernes Märchen, würde ich schon fast sagen, oder? Wo man dann da miterlebt. Ja.
Also, einmal gegen Schluss wird es dann noch, gibt's noch mal so ein bisschen Plot-Twist, ohne da alles zu revealen. Aber, ich glaube, es ist schon sehr stark.
Ja, es hat so ein bisschen Fantasy-Element drin.
Oh, genau. Ja. Aber auch sehr viel Psychodrama, also psychosoziales Drama, oder? Es spielt ja dort im Norden von Kent in dieser Stadt. Und ich finde übrigens noch ein Fun-Fact, ist eben die Regisseurin und Drehbuchautorin, nämlich Andrea Arnold, die kommt da selber aus Kent. Und die hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Anlass genommen als Ort für den Film Bird. Also, und ich habe das mega stark gefunden und erschreckend halt auch. Aber wie du hast gesagt, die misslichen Zustände, oder? Und das zwischenmenschlich schwierige soziale Milieu, das sich da auftut, in dem Kent, in diesen verschrobenen Sachen, absolut, wo Bailey sich dadurch kämpfen muss, auch also in dieser Selbstfindungsphase, oder so als Teenager,
ja, und niemand, in der Pubertät,
niemand kümmert sich um sie und so, sie fühlt sich vor allem ein bisschen verraten und verlassen, bis eben der Bird in ihr Leben eintritt und so. Und
es geht eben vielleicht noch so ein bisschen, es hat nicht wie einen richtigen Plot, oder, wo man sagt, das ist jetzt ein Roadtrip, wo sie irgendwie drauf sind, aber es geht so ein bisschen darum, zu zeigen, so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit, oder, wo die Kinder oder die Jugendlichen drinnen sind, oder die Familien noch, aber dort drinnen irgendwie wie einen Sinn und, oder so ein bisschen zu finden, weißt, dass sie wie können glücklich sein können. Und so die Balance wie zu haben, oder, das ist
ja, so eine gewisse so ein Ghetto-Romantik
vom Film, ja.
Das habe ich so stark
gefunden. Ja, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen, aber es ist nicht, weißt, so, sie sind nicht wie, ja, das noch, obwohl es eine Hoffnungslosigkeit ist, quillt immer so wie Hoffnung auf, oder, in dem Film innen. Mhm. Und das habe ich so, wie, das dreht so wie der Film, oder?
Ja, und das meine ich vielleicht mit dieser Ghetto-Romantik, oder, dass man dann gleich in dem verschrobenen Milieu, wo man sich befindet, wo zum Teil auch schreckende Sachen stattfinden, wo sie für mich auch sehr zum Teil recht authentisch, eben die Vernachlässigung von Kindern oder von Erwachsenen, männlicher, toxischer Gewalt oder alles das, was eben dort sich abspielt hinter den Mauern. Und sie geht ja dann noch zu ihrer eigentlichen Mutter und so Sachen. Und das ist einfach stark gemacht und authentisch gemacht, oder, von den Protagonist, auch von den Nebendarsteller dort.
Eben, absolut.
Also vor allem Nikia Adams, die eben die Bailey spielt, finde ich eben auch sehr glaubwürdig in ihrer Rolle. Oder? Eben gerade so die Haderei mit sich selber und dieser Selbstfindung und Anschluss finden und wie ist das in der Gesellschaft und wie ist das mit meinem Umfeld, wer hat mich denn noch gern? Mhm. Ich habe das sehr das gut ist, gespielt ja. gefunden, ja. Ja.
Absolut. Hey, das war ihre erste Rolle. Ah. Die hat noch nie schon in einem Film gespielt. Mm. Oder? Wahnsinn, oder? Was sie da abliefert. Und eben der Barry Keoghan finde ich auch grossartig. Oder? Und es hat so einen kleinen, feinen Humor. Das wollte ich vorhin noch anfügen. Hat es drin, wo immer so ein bisschen wieder... Also ihr habt es vorhin ja gehört, oder? Eben mit der Kröte, wo er da irgendwo das Sekret rausnehmen und so eine Droge draus machen. Und das ist immer... Da musst du immer wieder ein bisschen schmunzeln drinnen.
Ja.
Finde ich wirklich... Aber es passt so schön in den Film rein. Weißt du, so die Balance oder wie fein dass der Humor eingewoben ist. Das passt so gut, oder?
Also ich finde, er wechselt eben auch stark von den Stimmungsbildern. Manchmal ist er fast ein bisschen, hat er eine romantische Sache oder visuell stimmungsvoll. Dann eben ein bisschen der Schwank von eben so humoristischen Elementen mit untermalt zum Teil auch recht mit Sound, weil es ist ja auch so ein britischer Film, der sich dann auch sehr stark...
Sehr, der Sound ist sehr gut.
Sehr, sehr cooler Sound, den ich übrigens so Underground-Sound, den ich selber höre, aus England entdeckt habe übrigens. Das ist noch krass. Ich habe das so gedacht, was ist jetzt das für ein Lied? Und es ist von einem Produzent, von einem britischen, ein bisschen Underdog. Anyway, auf jeden Fall habe ich so gedacht, wow, das erzeugt Stimmung, das ist ein Bild. Und dann eben auch wieder tragisch zum Teil, eben, wenn man die Bilder, die abgerockten Burrows von Kent sieht und so. Also auch sehr authentisch. Ich weiss auch nicht, ob sie das mit der Kamera einfach gerade querbeet haben gefilmt zum Teil. Auch Leute, die dort vor Ort, also wohnen, haben sie sicher aufgenommen. Weisst du, wie ich meine, auch ein bisschen spontan hat es mich gewirkt. Zum Teil, die Aufnahmen. Nicht gerade dokumentarisch, aber nahezu Bau. Und es ist für mich, ich kann es gerade jetzt schon so ein bisschen vorwegnehmen, es ist ein starker Film. Ich finde es wirklich ein starker Film.
Ich möchte noch schnell auf Franz Rogowski eingehen, der eben der Bird spielt. Das ist eine sehr spezielle Figur, der Bird. Und das macht er wirklich, also das habe ich wirklich auch extrem stark gefunden. Ich habe ihn noch nicht so in manchen Filmen gesehen. Ich habe letztes Jahr noch Freaks Out nachgeschaut, den Mephisto ja empfohlen hat, wo er ja auch drin spielt und schon dort wirklich sehr gut war, ein deutscher Schauspieler, wo man eben sonst eigentlich nicht so in den, ich sage mal, deutschen Mainstream-Filmen innen sieht. Oder? Und wo hier eben auch den speziellen Charakter verkörpert und das habe ich irgendwie alle habe ich dort wirklich sehr stark gefunden, wo sich das so ein bisschen zusammenfügt oder wo ja eben auch unterschiedliche Charaktere sind, aber es harmoniert alles so schön miteinander. Oder? Und wir merken es auch, also ich bin voll bei dir. Also es ist wirklich also so eine Spezialempfehlung, würde ich sagen, eben nicht ein Film, ein alltäglicher Film, oder? Nee. Wo so ein bisschen die es hat ganz viele so kleine besondere Momente in diesem Film und die ploppen immer wieder auf, oder wo eben mit dem Sound oder mit, wo es so gefühlvoll zwischendrin ist und das hat so viel von diesen Momenten und das macht den Film so besonderig, finde ich.
Absolut, da gehe ich voll mit rein, also nicht jetzt da um Kakophonie zu betreiben, aber es ist wirklich so, also ich finde auch, ich habe schon viele Sachen gesehen, die das nicht haben können, so Stimmungsbilder transportieren und das kann der Bird ganz stark, also er kann hier wirklich Stimmungen erzeugen, die ich auch schon lange zum Teil nicht mehr habe gesehen, also jetzt nicht gerade um ausschweifend zu werden, aber es ist effektiv auch ein bisschen Filmkunst dahinter, sage ich vorsichtig, mit den Bildern.
Ja, so ein bisschen poetisch halt,
ja,
oder?
Ja, genau. Er hat einen poetischen Touch in dem Film und das rechne ich ihm hoch an und also ich schramme an Maximalwertung vorbei, also ich bin da bei guten 4,5 Vogelfedern für mich, also ihr spürt es daraus raus, das ist, der wird wahrscheinlich sogar auf einer Liste, auf einer Best-of-Liste noch wieder auftauchen. Es könnte gut sein bei mir, ja.
Also ich bin voll bei dir, ihr hört es ja, wir schwärmen. Ich glaube, es ist nicht für jeden so ein Film. Also, ihr müsst euch ein bisschen darauf einlassen. Fair enough, wenn jemand sagt, das war vielleicht nicht so mies gewesen, aber mir hat das eigentlich auch voll gepackt. Und ich muss sagen, ich habe ihn jetzt eigentlich in der Vorbereitung auch jetzt auf einen Podcast, wo es jetzt schon ein Moment her ist, wo ich den Film gesehen habe, nochmal aufgewertet. Weil er einfach so nachhalt.
Mhm.
So, weißt du, wir sind einfach die Momente in Erinnerung geblieben. Eben nicht so wie zum Teil in den anderen Filmen oder jetzt beim Amateur oder wo ich auch nachlesen muss, um was es geht. Ist das hier mir in Erinnerung geblieben? Und das ist genau für das, schaue ich einfach so gerne Filme, dass es, wenn du eben so Momente drin hast und die, von denen hat sie eben ein paar. Und darum bin ich genau bei dir, ich schwanke so ein bisschen, ob mir jetzt die vollen 5 soll geben oder eben 4,5, aber ihr seht, also wir sind, ja, unbedingt schauen von unserer Seite her, oder?
Absolut, hier starke Empfehlung von Other Bird und wie gesagt, Coming Out of Age, Drama mit gewissen Comedy-Elementen. Nein, es ist grandios umgesetzt und ich hoffe, wir werden da aus dem britischen Kino noch mehr serige Sachen sehen. Und eben auch die Andrea Arnold ist prädestiniert für serige Filme, sage ich mal. Denke,
die, ja, also American Honey ist ja von ihr eigentlich der bekannteste, den habe ich aber selber nicht gesehen. Hast du den gesehen?
Jetzt muss ich gerade überlegen, schnell, ob ich den habe gesehen habe. Nein, ich glaube nicht im Fall.
Okay. Also, aber da werde ich sicher reinschauen. Der ist von, also American Honey ist von 2016 und Bird, eben, also ist jetzt aktuell, der ist 25 im Anfangsjahr im Schweizer Kinos gelaufen und könnt jetzt im Streaming schauen. Und ja, macht das unbedingt. Wir sagen immer so ein bisschen, nebst Blockbuster, gibt so viele eben Filmperlen und würde sagen, das ist eine davon, oder?
Ja, ich denke, das ist eins von der grossen Resümee von unserer Folge. Im Kleinen liegt manchmal, wie soll man sagen, Diamant verborgen, wo man kann entdecken, filmisch.
Unbedingt, ja.
Und das ist ein Shoutout, neben Hollywood durchzuschauen, mal in die kleineren Nischen, sei es östlich oder eben im europäischen Kino, vor allem auch, weil da gibt es wirklich grandiose Werke und ich hoffe, wir können euch da das ein oder andere sicher nochmal präsentieren. Ja, soweit von mir aus gesehen, einen schönen Rest, bleibt interessiert, hört wieder zu, beim nächsten Mal schaut mal Folge, Moski, ich wünsche.
Ja, ich kann mit dem nochmal anschliessen. Schaut Filme eben auch abseits von den grossen Blockbuster, wo ja manchmal schon vor allem ihre Probleme haben. Ja, da gibt es, man muss ein bisschen suchen, aber wenn ihr eben die dann findet, und heute habt ihr ein paar Empfehlungen bekommen und darum viel Spass und bis zum nächsten Mal beim Schaut mal Podcast.